Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde München-Perlach. Sie hören die Predigt vom 10. April von Pastor Axel Schlüter.
Auch von mir einen guten Morgen an euch alle hier vor Ort und auch an alle, die per Video zugeschaltet sind. Ich wünsche uns offene Herzen für das, was Jesus uns ganz persönlich sagen möchte, durch seinen Heiligen Geist mitten hinein in unser Leben. Heute ist der Palmsonntag und deswegen wollen wir uns das auch mal etwas genauer anschauen aus Markus 11, die Verse 1 bis 11. Ich habe das mal überschrieben, der Esel, Hosianna und der Tempel. Und alle kommen heute Morgen vor. Ein kleiner Überblick zunächst, wo wir uns im Kirchenjahr befinden. Also heute Palmsonntag, Jesus zieht in Jerusalem ein. Und dann kommt am Freitag der Karfreitag, wo Jesus gekreuzigt wird und Ostersonntag, Jesus wird auferweckt. Das sind die nächsten Gottesdienste, die wir hier haben. Also Palmsonntag ist heute. Ich will uns zunächst den Bibeltext lesen, damit wir da auf dem Laufenden sind. Aus Markus 11, 1 bis 11 und wie so oft aus der Basisbibelübersetzung. Kurz vor Jerusalem kamen Jesus und seine Jünger nach Bethphage und Bethanien am Ölberg. Da schickte Jesus zwei seiner Jünger voraus und sagte zu ihnen, geht in das Dorf, das vor euch liegt. Gleich wenn ihr hineinkommt, findet ihr einen jungen Esel angebunden. Auf ihm ist noch nie ein Mensch geritten. Bindet ihn los und bringt ihn her. Und wenn euch jemand fragt, was macht ihr da? Dann sagt, der Herr braucht ihn, aber er wird ihn gleich wieder zurückschicken. Die Jünger gingen in das Dorf und fanden den Esel. Er war in einem Hoftor draußen an der Straße angebunden. Sie machten ihn los. Einige der Leute, die dort standen, fragten sie, was macht ihr? Warum bindet ihr den Esel los? Die beiden Jünger antworteten, genau so, wie Jesus es ihnen aufgetragen hatte. Da ließen sie es zu. Sie brachten den jungen Esel zu Jesus und legten ihre Mäntel auf seinen Rücken. Jesus setzte sich darauf. Viele Leute breiteten ihre Mäntel auf der Straße aus, andere legten Zweige hin, die sie am Feldrand abschnitten. Die Leute, die vor Jesus hergingen und ihm folgten, riefen unablässig, Hosianna, gesegnet sei, wer im Namen des Herrn kommt. Gesegnet sei die Herrschaft unseres Vorfahren David, die jetzt neu beginnt. Hosianna in himmlischer Höhe. So zog Jesus in Jerusalem ein. Er ging in den Tempel und sah sich dort alles an. Als es spät geworden war, ging er mit den 12 hinaus nach Bethanien. Soweit dieser Bibelabschnitt vom Einzug in Jerusalem. Kurz vor Jerusalem, wird uns hier gesagt, geschieht das. Und dieser kleine Hinweis ist nicht ganz unwichtig. Das hat was mit der Komposition des Markus-Evangeliums zu tun. Es gibt da einen Theologen, William Wrede heißt der. Der hat Ende des vorletzten Jahrhunderts mal sich das etwas genauer angesehen und seitdem spricht man vom Messias-Geheimnis im Markus-Evangelium. Vielleicht ist dir das auch schon mal aufgefallen, wenn du Markus liest, dass da immer wieder, nicht nur bei Markus, auch bei den anderen, vorkommt, dass Jesus ihnen verbot, jemanden davon zu erzählen. Also er hat eine vollmächtige Predigt gehalten und alle wundern sich und wollen davon weitersagen, oder er hat Leute geheilt oder Leute von dämonischen Belastungen befreit und wollen das weitersagen. Und Jesus sagt, nein, sagt niemand davon. Man wundert sich. Eigentlich ist das doch rein werbetechnisch genau das, was los ist. Er kommt und macht was und die Leute erzählen und er wird bekannt. Und Jesus sagt immer wieder, nein, das soll nicht sein. Und dieser William Wrede hat das mal etwas genauer angeschaut und versucht das mal nachzuempfinden, was sich Markus, der Schreiber des Markus-Evangeliums, dabei wohl gedacht hat. In den ersten 8 Kapiteln lesen wir, dass Jesus in Galiläa ist, also im Norden, da, wo er groß geworden ist. Und da verkündet er, heilt und befreit und da passiert ganz viel, was wir so lesen. Und immer kommt dann vor, dass niemand das weitersagen soll, dass er diese Wunder getan hat, wer er ist. Und dann kommt die Mitte des Markus-Evangeliums, sogar fast von der Menge her, in 8, Vers 29 ist das sogenannte Christus- oder Messias-Bekenntnis von Petrus. Das ist die Mitte vom Markus-Evangelium. Ich lese uns das mal vor. Markus 8, von 27 bis 30. Jesus zog mit seinen Jüngern weiter. Er war da in Galiläa unterwegs. Unterwegs fragte er sie, Für wen halten mich eigentlich die Leute? Sie antworteten: Manche halten dich für Johannes der Täufer, andere für Elia, wieder andere meinen, dass du sonst einer der alten Propheten bist. Also alle haben eine sehr hohe Meinung von Jesus, heißt das hier. Ganz wichtige Person in dem, was man in Israel erwartet. Da fragte er seine Jünger: Und ihr, für wen haltet ihr mich? Und Petrus antwortet stellvertretend für alle anderen: Du bist der Christus. Also du bist der Messias. Du bist der, auf den wir alle warten und gewartet haben. Und dann wieder dieser Verbot. Jesus schärfte ihn ein: Sagt niemanden, wer ich bin. Das ist die Mitte des Markus-Evangeliums, denn an dieser Stelle ändert sich ganz viel. Bisher Verbot, Jesus handelt ganz viel, verkündet, redet. Und jetzt ändert sich etwas, nämlich direkt danach kommt die erste sogenannte Leidensankündigung. Dann kommen noch zwei andere, wo Jesus nicht nur sein Leiden ansagt, sondern sagt, was mit ihm passieren wird. Auch das will ich uns lesen. Markus 8, 31 bis 32. Danach begann Jesus seinen Jüngern zu erklären, was Gott mit ihm vorhatte. Der Menschensohn wird viel leiden müssen. Die Ratsältesten, die führenden Priester und Schriftgelehrten werden ihn wie einen Verbrecher behandeln. Sie werden ihn hinrichten lassen. Aber nach 3 Tagen wird er vom Tod auferstehen. Das sagt er ihnen ganz offen. Was Jesus sagt, was kommen wird. Und dann ändert sich etwas nach diesen Leidensankündigungen. Und Petrus hat dann noch seinen Einspruch dagegen, weil es ihm nicht so passt, was Jesus da sagt. Danach ist Jesus jetzt auf dem Weg nach Jerusalem, nach Judäa, also in den Süden von Israel zur Hauptstadt, auch zu der geistlichen Hauptstadt von Israel und begibt sich damit in Gefahr, die vorher oben nicht ganz so groß ist. Also äußerlich, geografisch ist er jetzt auf dem Weg nach Jerusalem und innerlich hat sich auch was geändert. Jesus beginnt nämlich, sich zu offenbaren. Also das, was er vorher immer als Geheimnis gesagt hat, das darf niemand wissen, jetzt fängt er an, es zu offenbaren, es für alle deutlich zu machen. Und ich habe euch jetzt mal diesen Bibeltext, ihr könnt das wahrscheinlich gar nicht mehr richtig lesen, das ist zu klein, mal als Ganzen aufgeführt. Er ist jetzt also kurz vor Jerusalem. Jetzt passiert das. Er war auf dem Weg dahin. Und was haben wir jetzt gerade gelesen? Ich habe uns diesen Abschnitt ja vorgelesen. Vielleicht ist es euch aufgefallen. Der erste große Block in diesem 11 Versen, da geht es darum, dass Jesus den Esel findet. Da geht es andauernd um den Esel. Das schauen wir uns gleich nochmal an. Also das sind mehr als die Hälfte auf dem Weg zu 2/3 geht es um den Esel. Also Einzug in Jerusalem heißt die große Überschrift und hier großer Teil Esel. Dann kommen 3 Verse, wo es tatsächlich in ganz kurzen Worten geschildert wird, wie Jesus da eingezogen ist in den Versen 8 bis 10. Der zweite Teil, Hosianna. Und dann noch ein ganz kurzer Übergangsvers zu dem, was danach kommt, nämlich Jesus ist mal im Tempel und schaut sich da um. Also der Tempel kommt ganz zum Schluss auch noch vor. Und diese Dreiteilung, die wollen wir uns jetzt etwas genauer ansehen. Fangen wir mit dem Esel an. Tatsächlich kommt in diesen ersten 7 Versen der Esel andauernd vor. Also er wird im Original 5 bis 6 Mal genannt. Und dann ganz oft auch ein Bezug darauf, dass er da ist. Und ihr kennt das schon so ein bisschen, wenn wir Markus lesen oder auch andere Evangelisten lesen. Wenn das so ist, dann will er was damit sagen. Also dann sagt er, stößt uns mit unserer Nase drauf und sagt, hallo, hier ist was wichtig. Es geht tatsächlich hier um den Esel. Das Wort, was dort für Esel genommen wird, heißt auf Griechisch Polos und das meint so das Jungtier ganz allgemein, also es könnte theoretisch auch ein Esel, ein Kamelsjunges gewesen sein oder ein Pferd oder ein Elefant oder sonst was, aber es wird ein Eselsfüllen gewesen sein. Warum, sage ich gleich. Unser Wort Fohlen kommt im Übrigen daher, es hat also die gleiche Wurzel wie das Polos im Griechischen, das ist so alles ein Wort, das hängt alles miteinander zusammen. Also, warum ist das auf jeden Fall ein Esel? Weil es nämlich Bezug nimmt auf einen Vers im Alten Testament, der sehr wichtig ist. Sacharja 9, Vers 9. Da wird nämlich dieser Retter angesagt, der nach Jerusalem kommt. Wir kennen das so als Weihnachtslied. Tochter Zion, freue dich. Hat jetzt so unmittelbar mit Weihnachten eigentlich gar nicht so richtig was zu tun. Freue dich sehr, Tochter Zion, brich in Jubel aus, Tochter Jerusalem. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Retter ist er. Er ist arm und reitet auf einem Esel, einem jungen Esel, geboren von einer Eselin. Da steht also eindeutig das Wort auch für Esel. Deswegen geht's auch in dem Vers, von dem Jesus hier geschildert wird. Also hier wird es angesagt. Woran kann man den erkennen? Nämlich den König, der da kommt. Den König, der nach Israel kommt, um wieder die Königsherrschaft Davids aufzurichten. Er ist ein Gerechter. Das heißt, das ist der, der mit Gott in eins ist, der Gottes Willen kennt und umsetzt. Gerechte sind Leute, die mit Gott leben. Und er ist der Retter. Und das war damals immer so verstanden, dass er rettet aus der Fremdherrschaft. Damals waren es die Römer zur Zeit Jesu und immer wieder andere Völker. Der Retter wird daraus befreien. Dieser Vers, den kannte jeder. Und das prägte die Erwartung, die da ist. Es gibt also gerade zur Zeit Jesu eine sehr starke Messias-Erwartung. Und gerade zum Passafest ist das immer wieder ein großes Problem gewesen, dass da die Messias kommen. Und Jesus, wenn er jetzt hier diesen Esel nimmt, dann setzt er ein Zeichen. Dann macht er das sehr bewusst. Nicht, weil er zu müde war, um selber zu laufen oder weil sonst nichts anderes da war, sondern Jesus nimmt einen Esel, weil es diesen Vers gibt. Weil er damit deutlich machen will, wer er ist. Jesus ist dabei, sich zu offenbaren. Vielleicht ist dir gerade beim Lesen noch was anderes aufgefallen. Es wird nicht nur andauernd vom Esel geredet in diesen Versen, sondern auch davon, dass dieser Esel angebunden war, dass man ihn losbinden soll. Und das wird also 4-mal erzählt. Macht ihn los, bindet ihn los, der ist angebunden. Auch das lässt einen stutzen. Man überlegt, warum wird das so oft gesagt hier bei Markus? Auch da gibt es einen Hinweis. In der Messias-Erwartung des Judentums spielte auch noch ein anderer Vers eine Rolle, neben anderen und vielen anderen. 1. Mose oder Genesis 49, Vers 11. Da geht es darum, dass zum Ende dieses ersten Mosebuches Jakob seine Söhne und damit die 12 Stämme segnet. Für jeden hat er da so einen Segen übrig. Und genau für Juda wird gesagt, dass Juda seinen Esel am Weinstock festbinden und das Junge einer Eselin an edlen Reben binden wird. Also ein festgebundener Esel ist hier wieder die Rolle. Und dass, wenn jemand seinen Esel am Weinstock festbinden kann und dass dann auch noch edle Reben sind, dann ist das auch eine Verheißung von Heilszeit. Also wer die Ruhe hat an seinem Weinstock, Weinstock ist immer auch ein Bild für Israel, sein Esel festzubinden und sich, man sieht schon richtig, wie der sich da so in Schatten legt und es gut gehen lässt in seinem Schatten, dann ist das ein Hinweis auf diese Heilszeit, die durch den Messias anbrechen wird. Also, diese Betonung bei Markus, dass dieser Esel angebunden war und losgebunden war, ist sowas wie ein Fingerzeig, ein Hinweis, hallo, da gibt's doch nochmal diesen Vers mit Juda und mit dem Esel, der losgebunden wird. Also auch hier, die Messias-Erwartung der damaligen Zeit wird betont. Und dann tatsächlich am Ende Jesus, es ist sozusagen vorbereitet, dieses Bild. Wird dann ganz am Ende diesen Vers 7 gesagt, dass sie dann diesen Esel zu Jesus bringen, die Mäntel darauf legen, wieder ein Zeichen von Ehre, die Jesus zukommt, und dann kann es losgehen. Also in diesem ersten Abschnitt offenbart sich Jesus als der Messias. Vorher durfte davon nicht die Rede sein. Jetzt setzt er ein Zeichen, wo jeder merken kann, der jetzt hier nach Jerusalem reinkommt, von dem man schon gehört hat, man weiß schon, wer dieser Jesus ist, das hat sich rumgesprochen, was der kann und was der tut. Und in dem Moment, wo Jesus diesen Esel nimmt und damit nach Jerusalem einzieht, sagt er ein deutlich, ohne es mit eigenen Worten zu sagen, setzt er ein Zeichen und macht deutlich, ich bin der Messias. Und darauf reagieren die Leute. Also die haben dieses Zeichen deutlich verstanden. Also das merken wir an der Reaktion der Leute, die da zuschauen. Das Erste, was uns hier gesagt wird, ist, dass sie ihre Mäntel auf der Straße ausgebreitet haben. Auch das ist so ein Bild, was wir im Alten Testament finden. Ich habe ja einen Hinweis gefunden in 2. Könige 9, die Verse 12 bis 13. Da geht es um eine Intronisation. Also ein König wird gesalbt, so spricht der Herr, hiermit salbe ich dich zum König über Israel. Und dann wird gesagt, dass die Leute, die dort zu diesem König, hier im Fall dieser Jehu, gehörten, sofort nahmen sie ihre Kleider und legten sie vor ihn auf die blanken Stufen. Dann ließen sie die Widderhörner blasen und verkündeten, Jehu ist König. Also diese Sitte, die Mäntel auszubreiten, wo dann der König irgendwie drüber gehen kann, gehörte wohl zur Intronisation. Also wenn ein neuer König gesalbt wird, dann macht man das als Zeichen der Ehrfurcht, als Zeichen davon, wer dieser König ist. Also die Leute reagieren hier als zunächst mal so, dass sie sagen, ah, da kommt unser neuer König. Deswegen Mäntel ausbreiten und diese Palmzweige haben sicherlich da auch noch eine besondere Rolle gespielt. Aber nicht nur das. Sie machen dieses Zeichen auf der einen Seite, antworten darauf, aber das, was sie sagen, ist doch dann mindestens genauso wichtig. Hosianna, rufen sie, gesegnet sei, wer im Namen des Herrn kommt. Das ist ein wörtliches Zitat, was dort gesungen wird und gesagt wird aus Psalm 118. Psalm 118 wiederum ist ein sehr wichtiger Psalm, nämlich er ist einer der Psalmen, die zum Passafest gelesen werden. Psalm 114 bis 118 bezeichnet man als die Hallel-Psalmen, weil die alle mit Halleluja zu tun haben. Hallel-Psalmen, Lob-Psalmen, aber sie sind vor allen Dingen auch Befreiungspsalmen. Es geht darum, dass Gott sein Volk befreit. Deswegen ist das Passafest ist ja ein Fest der Befreiung. Es ging um die Herausführung aus Ägypten und das wird gefeiert. Und gerade zum Passafest war immer besonders Stimmung im Volk, da ging es immer um Befreiung. Also die Römer waren gerade auch zum Passafest immer sehr nervös, weil gerade gerne zu dieser Zeit irgendwelche Leute aufgetreten sind, die Völker in die Freiheit führen wollen. Alle gewaltsamen Aufstände, die es gegeben hat, sind immer zum Passafest ausgebrochen. Weil da sich man besonders bewusst wird, Gott befreit sein Volk und wir sind gefangen und jetzt wollen wir das mal in die eigene Hand nehmen. Gesegnet sei, wer im Namen des Herrn kommt, vom Haus des Herrn her segnen wir euch. So heißt es in Vers 26. Daraus wird erstmal hier zitiert. Hier ist es so gemeint, wir können uns das vorstellen, dass die Pilger ankommen und dann zum Tempel hinaufziehen und dann heißt dieses gesegnet sei, wer im Namen des Herrn kommt. Das ist zwar im Singular gesagt, also in der Einzahl, aber es meint jeder, der jetzt da so hinaufkommt. Und wenn es heißt vom Haus des Herrn segnen wir euch, können wir uns das vorstellen, wie so die Priester am Eingang des Tempels stehen und alle segnend empfangen und so man hineinkommt. Das Wort gesegnet kann zwei Bedeutungen haben. Es kann zum einen sein, dass man jemanden segnet, und zum anderen, dass man jemanden lobt. Im Englischen ist das auch so. Da sagt man, blessed be the Lord. Gesegnet sei der Herr. Das können wir im Deutschen nicht sagen, weil das passt bei uns nicht. Wir können nicht den Herrn segnen. Aber man kann sagen, be blessed, also sei gesegnet. Und so ist es im Hebräischen genauso. Es kann einerseits die Bedeutung haben, Gott segnet jemanden oder wir loben Gott für das, was er tut. Also im gleichen Wort steckt das drin. Und deswegen hat das hier auch eine doppelte Bedeutung. Wenn jetzt hier die Leute loben oder sagen, gesegnet sei, wer im Namen des Herrn kommt, dann loben sie den, der da im Namen des Herrn kommt. Preisen ihn, der da im Namen des Herrn kommt. Und jetzt wirklich als Singular verstanden. Nicht jeder, der da so langläuft, sondern dieser eine. Auch das Hosianna ist da zu finden. In diesem Psalm 118, direkt der Vers vorher, 25. Aber wenn man das im Deutschen liest, dann findet man das nicht so direkt. Da steht, ach Herr, hilf doch. Ach Herr, gib doch Gelingen. Und wenn man das dann sich im Hebräischen anschaut, dann heißt das tatsächlich, dieses hilf doch heißt auf Hebräisch Hosianna. Das ist also dieses Hosianna. Ursprünglich ein Ruf um Hilfe an Gott. Herr, hilf doch. Hosianna, dieses Na ist dieses Doch, nun mach es doch. Hilf doch, rette doch, bring Hilfe oder Rettung, heißt eigentlich Hosianna. Aber da das so dicht verbunden war mit dem, der befreit, wurde daraus dann auch ein Lobruf an den, der befreit. Also gesegnet sei, der da kommt im Namen des Herrn. Also loben, ein Lobwort, Hosianna, preist den Herrn, könnte man es übersetzen oder wie auch immer. Also wenn Sie Hosianna rufen in diesem Moment, dann ist das ein Zitat aus dem Psalm 118, die Verse 25 und 26. Und nun gibt es noch eine andere Verbindung an dieser Stelle. Also Hosianna heißt, Herr, hilf doch, bring doch Rettung. Und Jesu Name steckt da drin. Jesus heißt ja, oder wenn man ihn auf Hebräisch ausdrücken wollte, sagen wollte, müsste man Jeshua sagen. Vielleicht habt ihr das schon mal irgendwo gehört, gerade Geschwister, die messianische Juden sind, reden in der Regel von Jeshua und reden nicht von Jesus. Jesus ist die griechische Form davon. Die hebräische ist Jeshua. Und das heißt dann tatsächlich, Jahwe ist Rettung. Also dieses Je ist eine Kurzform vom Gottesnamen. Und das heißt dann, Jahwe ist Rettung, heißt Jesus. Deswegen wird ihm auch das so zugesagt als Name. Wir lesen das in Matthäus 1,21 zum Beispiel, wo ein Engel dem Josef im Traum begegnet und ihm dann sagt, Maria wird einen Sohn zur Welt bringen, dem sollst du den Namen Jesus geben, Jeshua ihn nennen, denn er wird sein Volk von allen Sünden retten. Das ist also in dem Wort drin. Hosianna ist der, dem Retter, dem man das zuruft. Also Jesus offenbart sich, oder er wird dann noch, sie rufen ihm noch zu, gesegnet sei die Herrschaft unseres Vorfahren David, die jetzt neu beginnt. Also da fängt was Neues an, Hosianna in himmlischer Höhe. Jesus offenbart sich hier also als der versprochene Retter. Er ist der Messias, er ist der, der sein Volk rettet. Und damals natürlich bei denen, die ihm dazu singen, immer verstanden als der Retter von Fremdherrschaft. Der Retter, der endlich Israel herausführen wird aus dieser Gefangenschaft der Römer und endlich wieder das Reich Gottes aufrichten wird. Das ist die Erwartung, die ihm hier entgegenschlägt. Und bis hierhin entspricht er der auch noch. Das ist das Spannende an dieser Stelle. Jesus setzt ein Zeichen, was ganz der Erwartung entspricht. Das, was er da tut durch den Esel, seinen Einzug und dass er das gewähren lässt, offenbart er sich als der Messias, so wie man ihn erwartet hat. Der Bruch mit der Vorstellung, der kommt dann später. Und damit kommen wir zu unserem dritten Teil, nämlich der Tempel. Wir lesen also noch abschließend in Vers 11, so zog Jesus in Jerusalem ein. Er ging in den Tempel und sah sich dort alles an. Als es spät geworden war, ging er mit den 12 hinaus nach Bethanien. Das klingt jetzt so ein bisschen nach Sightseeing. Also wenn man schon mal da ist, guckt man sich schon mal um. Und da der Tempel abends um 6 Uhr abgeschlossen wird, also noch ein bisschen früher als in Bayern. In Bayern ist ja 20 Uhr, also die war um 18 Uhr, war alles dicht. Dann hat man nicht mehr viel Zeit. Guckt man sich schon mal so ein bisschen um. Und dann hat Jesus mit seinen Jüngern außerhalb von Jerusalem übernachtet. Das wäre so der offensichtliche Rahmen. Aber hier bei Markus hat das eine wichtige Funktion, dass hier der Tempel schon erwähnt wird. Denn im Folgenden geht es darum, dass Jesus deutlich macht, dass er der neue Tempel ist. Also die nächsten Verse und Kapitel, die wir noch lesen, was Jesus dann in Jerusalem getan und gemacht und gesagt hat, war eine deutliche Absage an das, was bisher für den Tempel steht. Also, dass er deutlich macht, die Tempelaustreibung kommt dann als nächstes, aber auch, dass er sagt, dass dieser Tempel abgerissen werden wird, in 3 Tagen wieder auferstehen wird und noch viele andere Hinweise machen deutlich, dieser Tempel ist nicht mehr nötig. Die Zeit dieses Tempels ist zu Ende, denn es kommt hier der neue Tempel und Jesus ist dieser neue Tempel. Er ist selbst derjenige, durch den man ganz unmittelbar zu Gott kommen kann. Der Tempel steht dafür, dass man dort Gott begegnen kann. Durch Opfer und dann gibt es dieses Allerheiligste, wo nur der Priester einmal rein darf. All das hat ein Ende in Jesus Christus. Und da bricht es ganz, ganz extrem mit der Erwartung, die man damals hatte. Uns wundert das ja so ein bisschen, dass das so schnell gegangen ist. Also hier rufen sie noch Hosianna und ein paar Tage später ist dann das Kreuzige ihn. Aber Jesus hat auf der einen Seite diesen Erwartungen entsprochen, da kommt der neue Retter. Und dann hat er damit gebrochen, weil sein Messiastum ist ein anderes als das, was erwartet wurde. Jesus offenbart sich dann als der neue Tempel. Der Esel, Hosianna und der Tempel. Jesus offenbart sich in dieser Zeit. Er ist der Messias. Das heißt, er ist der, der durch die Geschichte erwartet wurde. Das ist der, der von Gott gesandt wurde. Der Messias, auf den das Volk Israel so lange gewartet hat. Er ist da und das macht er deutlich mit dem Einzug, dass er also in Jerusalem einzieht auf diesem Esel. Und Jesus ist der, der aus der Gottesferne rettet. Er ist der Retter. Er ist der, der Menschen erlöst aus der Ferne von Gott. Oder man könnte auch sagen, durch den wir Vergebung von Sünde haben. Damit ist diese Trennung von Gott gemeint. Das ist Jesus. Das steckt in seinem Namen drin, in dem Hosianna, in dem Jeshua Gott rettet. Und er befreit in die Gegenwart Gottes hinein. Er befreit vom Tempel, könnte man das nennen. Von dem, was damit verbunden ist, an Opfern, an Dingen, die man machen muss oder lassen muss. Oder dass es auch immer Mittler geben muss zwischen mir und Gott. Von all dem befreit Jesus. Er macht es möglich, dass jeder Mensch unmittelbar zu Gott kommen kann. Dass das für jeden Menschen gilt, egal wo er ist. Dass man nicht erst einen Priester fragen muss oder nicht erst irgendwelche Opfer bringen muss oder was auch immer für Leistungen bringen muss, damit man zu Gott kommen darf. Das ist vorbei. In Christus darf jeder, so jeder wie er ist, zu Gott kommen. So begegnet uns Jesus im Markus-Evangelium in den Versen 11, 1 bis 11, die so groß überschrieben sind mit Einzug in Jerusalem. Und da ist doch so viel mehr da drin. Ich möchte dich fragen an dieser Stelle, was ist dir heute Morgen besonders wichtig geworden? Es ist ja so eine Art Angebot, was hier da ist. Wer ist Jesus für dich? Ist dir das wichtig, dass Jesus der ist, der in diese Welt gekommen ist als die Schlüsselperson Gottes, an der du dich festmachen kannst? Ist es dir wichtig, dass Gott in Christus dir die Schuld vergibt, dich erneuert, in eine unmittelbare Begegnung mit ihm führt? Ist es dir wichtig, dass du so zu Gott kommen kannst, wie du bist? Dass es keine Priester, keine Tempel, keine Opfer, keine sonst was alles bringen muss, keine Punkte, die man irgendwie sammeln muss oder was auch immer alles nötig sein mag, woanders. Nein, jeder darf zu Jesus kommen, durch Jesus zu Gott kommen. Was ist dir wichtig? Ich möchte dich einladen, das für einen Moment für dich zu bedenken. Und dann will ich uns einladen zu einer Gebetsgemeinschaft. Und als Anregung, nicht als Muss, aber als Anregung, nicht lange zu beten, sondern zu sagen, danke Jesus, dass du das für mich getan hast oder dass du der für mich bist oder dass mir das wichtig ist an dir, das vielleicht zu formulieren. Dazu möchte ich dich einladen.